So, ich habe schon lange das Thema auf dem Herzen gehabt, über Paulus zu predigen und wie Paulus das Evangelium gepredigt hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist eine coole Reise mit dem Paulus und wie die Apostel am Anfang des Christentums gepredigt haben. Und ich glaube, von Paulus können wir eine ganze Menge lernen. Also das richtige Vorbild als Prediger. Aber zuerst, was ist das Evangelium? Und da können wir nicht oft genug wiederholen, was das Evangelium ist. Es ist die schönste Musik für uns, die beste Nachricht für uns Menschen. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die gute Nachricht. Aber damit eine gute Nachricht, das muss in eine schlechte Situation kommen. Also ich kann kein Waschmittel verkaufen, bevor ich Werbung zeige mit Kindern, die vom Fußball kommen und dreckige Klamotten haben. Ich kann das schlecht verkaufen. Ich kann keine gute Nachricht bringen, wenn alles okay ist. Ich kann eine gute Nachricht bringen, wenn wir in einem Schlamassel stecken. Wenn wir Menschen alles vermasselt haben und tief in die Krise stecken, dann kommt die gute Nachricht gut an. Die schlechte Nachricht. Wir Menschen sind Sünder. Das ist unsere gefallene Natur. Feinde Gottes, Widersacher Gottes, Rebellen, getrennt von Gott. Und die Trennung von Gott hat jemand so verglichen, als würde man ein elektrisches Kabel durchschneiden. Also kommt kein Strom mehr an, die Lampe geht nicht mehr an. Spielt es eine Rolle, ob ich einfach schneide oder einen Meter schneide? Nee, getrennt ist getrennt. Ob ich einen Meter schneide, aus dem Kabel wird nicht tausendmal dunkler, als wenn ich einen Zentimeter schneide. Getrennt ist getrennt. Und in uns Menschen steckt dieser Keim der Sünde. Manchmal wächst was ganz Großes daraus. Menschen können richtig zu Monster werden oder das hält sich noch da klein und der Mensch sieht relativ anständig aus. Aber der Keim der Sünde kann jederzeit ausbrechen. Und das geht uns Menschen so. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern das ewige Leben hat. Das ist die schönste Nachricht. Richtig Musik für unsere Ohren. Und beginnen mit den Augenzeugen damals, die ersten Gläubigen, die Jesus erlebt haben, bis heute, das Evangelium wird gepredigt. Immer wieder diese gute Nachricht. Menschen werden errettet, Menschen werden verändert. Und es ist ein Privileg für uns, an diese Riesenaktion, was vor 2000 Jahren gestartet wurde, teilzunehmen. Einfach das Evangelium auch weitergeben. Also ich habe oft in Rumänien gesehen, wie Menschen, die schwer Alkoholiker waren, also das Leben war richtig am Ende, dass sie sich bekehrt haben, von heute auf morgen einfach bekehrt haben und die haben nicht mehr getrunken, die haben keinen Psychologen gebraucht, die haben keine Entzugskur, gar nichts, einfach verändert. Und aus der Hütte ist eine richtig schöne Villa geworden. Ich habe das gesehen, ich habe es erlebt. Also das, mein Vater hatte einen coolen Spruch, der hat gesagt, das Evangelium rettet, befreit und zivilisiert. Zivilisiert, das war sein Spruch. Weil es gab echt viele Menschen, die auch sozial und gesellschaftlich, da konnte es mit denen gar nicht anfangen, aber die haben Jesus kennengelernt. Und deren Kultur, deren Art zu denken hat sich verändert. Und es tut so gut, dass wir uns gegenseitig das Evangelium erinnern, auffrischen. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Alles Gnade. Alles Gnade. Und wenn ich das höre und wenn ich immer wieder lese, dann werde ich so klein mit Hut. Wenn ich weiß, dass ich ein Sünder war und dass Jesus für mich gestorben ist. Und da fallen sehr viele Ambitionen und Ansprüche, die fallen zu Boden. Und ich werde klein und Gott wird groß. Und ihm gebührt die Ehre. Alles Gnade. Ja, aber ich habe Gott gesucht, können wir sagen. Ich habe doch irgendwas getan. Bevor du Gott gesucht hast, hat dich Gott gesucht. Lange bevor du das gemacht hast. Ja, aber ich habe geglaubt und ich tue auch, was Gott von mir möchte. Denn durch Gnade seid ihr errettet, vermittelst des Glauben. Und es ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2,8. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also was Glauben und Tun und Werke tun für Gott angeht, da können wir auch nicht angeben, sondern Gott hat diese Werke schon für uns vorbereitet. Alles Gnade, die Güte Gottes, Gott allein die Ehre. Deshalb sagt der Psalmist in Psalm 115, 1, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deine Gnade und treuen Willen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Gott die Ehre. Und wenn wir uns bewusst sind, was das Evangelium ist, was das Evangelium für uns bedeutet, dann, wir können nur sagen, nur Gott die Ehre. Jetzt aber zu Paulus. Seine Geschichte, seine Briefe, seine Art, die gute Nachricht weiterzugeben. Ich kann ganz viel davon lernen. Und ich hoffe, dass es für euch auch hilfreich ist, die heutige Predigt, wie Paulus gepredigt hat. Paulus studierte Pharisäer, geboren in Tarsus, die heutige Türkei, als Jude, besitzt aber die EU-Bürgerschaft, kann sich somit im Schengen-Raum frei bewegen. Ihr erinnert euch, damals, wo er verhaftet wurde, der hat gesagt, ich bin Römer. Ja? Also EU war damals ein bisschen größer wie heute, aber er hat diese Recht gehabt, also diese Staatsangehörigkeit. Spricht Hebräisch, die Muttersprache, Griechisch in Wort und Schrift. Handwerklich begabt, der hat nebenbei Zelten gebaut, der hat sich selber finanziert, der hat gesagt, ich will niemandem zur Last fallen. Und er hat schwer gearbeitet und dann auch das Evangelium gepredigt. Ein sehr eifriger religiöser Mensch, der die Christen, Nozrim, diese Christen im Visier hat. Er verfolgt sie. Diese neue Glaubensrichtung spaltet die Nation. Er hat diese Gefahr gesehen. Wir als Juden gehen unter, wenn diese Christen, diese neue Bewegung sich verbreitet, dann hält die Nation nicht mehr zusammen, es wird gespaltet. Und alles zu vergessen, was Moscha und das Gesetz, und die halten sich für was Besseres als das Gesetz. Und dieser Jesus, der Messias sein soll und dass er auferstanden ist, in seinem Kopf undenkbar. Unvorstellbar. Und er dachte, boah, die müssen wir ausrotten. Diese Menschen müssen wir ausrotten. Die dürfen nicht sein. Die Bewegung muss gestoppt werden. Saulus, der auch Paulus genannt wurde, verfolgte auf schlimmste Weise die Christen. Er hat sogar zugestimmt, dass Stephanus gesteinigt werde. Er hat zugeschaut, wie er gesteinigt worden ist. Er hat sich vom Hohen Rat in Jerusalem eine Vollmachtsurkunde geholt, auf dass er die Christen, also die Juden, die sich zu Christen bekehrt haben, sogar ins Ausland verfolge. Hat sich Vollmacht genommen, der ist unterwegs nach Damaskus gegangen und hat gesagt, Auch wenn ihr in Syrien seid, in Damaskus, ihr seid immer noch Juden, die unseren Glauben verraten habt und ihr glaubt das Falsche. Deswegen will ich euch in Ketten fesseln und nach Jerusalem bringen und vor dem Hohen Rat, ihr müsst euch zu verantworten. Und wir haben es gesehen bei Stephanus, das ist ganz übel ausgegangen. Der wurde gesteinigt. Was die anderen riskiert hätten, vielleicht Gefängnis, Folter und so weiter. Aber als er unterwegs nach Damaskus war, begegnet, oder andersrum gesagt, Jesus begegnet ihn. Ein helles Licht umstrahlt ihn, er fiel zu Boden. Da hört er diese Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Und irgendwie, ich weiß nicht, was da in sich, im Inneren Paulus passiert ist, Saulus, er sagt, was soll ich tun, Herr? Der hat keine zwei Stunden sich mit Jesus unterhalten, heute nach Beweise oder was auch immer, der hat einfach Jesus begegnet und diese Verwandlung, das war so stark, war spontan. Und da sagt er, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun verordnet ist. In der gleichen Zeit hat Gott Ananias Bescheid gesagt, es wird Saulus zu dir kommen, der ist euer Verfolger, aber der ist ein veränderter Mensch. Dann kommen die zwei zusammen, der Paulus, der wurde zu Ananias gebracht, der konnte noch nicht sehen, der war blind. Und Ananias hat ihm gesagt, Paulus, du wirst, dass Gott hat dich auserwählt, dass du das Evangelium predigst in der ganzen Welt. Und sogar vor diesen hohen Beamten, vor Könige und Statthalter wirst du das Evangelium verkündigen. Gott hat dich auserwählt. Dann hat für ihn gebetet, der wurde von dieser temporären Blindheit geheilt. Dann hat er sich taufen lassen und dann los geht's. Genau was er gehasst hat, genau das ist er geworden. Ein Nozrim, ein Christ. Und diese Bekehrungsgeschichte wird Paulus immer wieder erzählen. Und ich bin überzeugt, dass das die beste Art, das Evangelium zu predigen. Einfach, dass ich aus meinem Leben erzähle. Ich kann theoretisch reden über alles andere, aber wenn ich sage, Jesus hat mich begegnet, oder wie man auch mal zu sagen, ich habe Jesus begegnet, obwohl es andersrum ist, und einfach deine Jesus-Erfahrung weitergeben. Das hat Paulus, wo er vor seine jüdischen Brüder stand und hat versucht, sie für Christus zu gewinnen, der hat immer erzählt, Jesus hat mich begegnet, ich habe ihn verfolgt, Leute, denkt, ich habe dieser Jesus und seine Nachfolger gehasst und jetzt bin ich das geworden, ich habe Jesus begegnet. Ja? Erzähle, was Gott dir Gutes getan hat, sei du selbst. Damals am 12. September 1997, das ist meine Bekehrungsgeschichte, eine echte, habe ich Jesus hat mich begegnet. Ich war ein scheinheiliger, junger Christ. Ich habe wie ein Christ gesprochen, ich habe mich so angezogen, verhalten, aber ich war nicht wirklich bekehrt. Und da hat Jesus mich vor die Wahl gestellt, willst du leben oder sterben? Und es war wirklich so, ich hatte einen Badeunfall am 12. September 1997. Und da musste ich mich entscheiden. Ich habe gewusst, ich muss mich entscheiden. Und ich habe die Entscheidung genommen. Ich war da 3 Wochen im Krankenhaus. Ich habe alle meine Sünden bereut, vom Herzen bekehrt. Und habe gesagt, oh Jesus, ich tue, was du willst. Mein Vater hat sich auch in eine Krisensituation bekehrt. Ich bin neidisch auf die Leute, die sich im Guten bekehrt haben. Nicht unter Druck, die einfach schauen und sagen, oh wie schön, Jesus hat mich lieb, ich suche ihn und die bekehren sich. Das ist traumhaft. Das ist traumhaft. Ich finde es richtig schön. Aber bei mir war nicht so, bei meinem Vater auch nicht. Genau, und meine Sünden bereut und da habe ich gesagt, Jesus, ich werde dir nachfolgen. Was soll ich tun, Herr? Ich habe nicht mehr argumentiert. Ich habe nicht gesagt, wenn ich mich bekehre, dann erwarte ich das und das und das und das von dir, die ganze Liste. Ich liebe Bekehrungsgeschichten. Ich habe manche auch von euren Geschichten gehört und finde es so toll. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe es erfahren und das erzähle ich dir einfach weiter. Und dein Leben sagt so viel. Paulus vergleicht das Leben, das christliche Leben in 2. Korinther 2,15 als ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Jetzt dein Leben, du bist ein Wohlgeruch. Jetzt könnt ihr euch mal nach rechts und links drehen und riechen. Aber ich meine, Paulus will was anderes sagen. Ich weiß, wir sind in einem zivilisierten Land, ihr seid alle gepflegt, es riecht auch gut. Aber Paulus sagt, dein Leben ist dein Wohlgeruch. Also Leute können animiert und begeistert werden von dieser Art, wie du dich als Christ verhältst. Du bist ein Wohlgeruch. Die Leute sagen, wow. Aber es gibt auch andere, die auf dem Weg des Verderbens sind und die sehen in dir einen Gestank oder keine Ahnung, etwas, was nicht begehrenswert ist. Die beste Art, Zeugnis geben. Ich habe Gott erlebt. So war das. Authentisch. Dann es gibt auch einen Weg, davor habe ich am meisten Angst, weil ich will ja immer nett sein. Es ist die Konfrontation. Und man soll nicht immer Ja und Amen sagen zu allem. Weil es gibt so viel Irrsinn und so viele falsche Religionen. Also da kann man nicht Nein sagen. Da muss man sie konfrontieren. Oder stellt euch mal vor, Leute, die tief im okkulten Bereich und Esoterik stecken, die so auf Übernatürliches hypen und total in dieser verborgenen Welt unterwegs sind. Was macht man dann? Sag mal, ja gut, das war mal ein Prediger, der ist auf eine Esoterikmesse gegangen und also ich war nicht einverstanden, wie er das gemacht hat. Aber er hat gemeint, ja, eigentlich die gleiche Kraft ist auch bei uns und wir haben auch Wunder und Zeichen und so. Ich weiß es nicht. Er hat mal so erzählt, wie der mit Esoteriker in Gespräch kam. Aber wie hat das Paulus gemacht? Weil es geht ja um Paulus. Und bevor ich weitergehe, ich will es klar machen und die Bibel warnt uns. Nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Ja und Amen. Nicht alles, was übernatürlich ist. Manchmal kommt, die Bibel warnt uns, dass in der letzten Zeit sogar Feuer vom Himmel kommen wird und Zeichen und Wunder. Und der Teufel selber, der versucht sich als Engel des Lichts auszugeben, um uns auszutricksen. Hey, wie echt müssen Wunder und Gotteswerke nachgemacht werden, damit sogar die Auserwählten drauf reinfallen. Das ist so eine Warnung. Nicht alles oder irgendwelche komische Visionen. Da kam, keine Ahnung, wer bei mir im Traum und hat mir das gesagt. Und, nicht alles, was übernatürlich ist, ist von Gott. Der Teufel hat auch seinen Bereich und die unsichtbare Welt, die ist auch am Wirken, ja, und versucht uns zu tricksen. Was hat aber Paulus, Barnabas, Johannes war auch dabei auf der Insel Zypern, Apostelgeschichte 13,6, da geht ein ganzer Abschnitt, ich werde nicht alles lesen, Konfrontation. Und als sie die ganze Insel Zypern bis nach Paphos durchgezogen hatten, fanden sie einen jüdischen Zauberer und falschen Propheten. Falschen Propheten. Namens Bar Jesus, welcher bei dem Statthalter Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und begehrte das Wort Gottes zu hören. Er begehrte das Gottes Wort zu hören. Aber es widersetzte sich einen Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Er hat gewusst, wenn der Statthalter Christ wird, dann habe ich keine Macht auf ihn und es kann sein, dass er nicht mehr gerne hat, sondern genau das Gegenteil, dass er mir meine Praxis, meine okkulte Praxis schließt, dass ich nicht mehr meinen Trauberuf ausüben darf. So, er hat versucht, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geist. Und das habe ich in meinen Schriften hier fett gedruckt. Voll Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, jetzt, du musst es konfrontieren. Es kann sein, dass wir Bock auf Konfrontation haben, aber es ist gar nicht die Zeit dafür. Voll Heiligen Geistes blickte ihn an und sprach, O du Kind des Teufels, alle List und alle Schalkheit, Feind aller Gerechtigkeit. Willst du nicht aufhören, den geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst blind sein und die Sonne nicht sehen eine Zeit lang. Alsbald aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig. Betroffen von der Lehre des Herrn. Er wurde gläubig. Eben durch so eine Konfrontation, als der Statthalter gesehen hat, wie mächtig der Herr ist und wie mächtig das Evangelium ist und dass dieser Zauberer, der sie alle im Erstaunen versetzt hat, auf einmal schwach und von der Kraft des Evangeliums einfach zerschmettert wurde und er hatte nichts mehr zu sagen und er ist blind und er muss geführt werden, hat gesagt, wow, das ist die Kraft Gottes. Wahrlich steht das Gott hinter seinem Evangelium und er bestätigt das Evangelium. Konfrontation. Ich mag es nicht. Ich will ja immer nett sein. Ich will gemocht werden. Wer mag nicht gemocht werden? Aber ich muss es lernen. Einfach, weil es nicht richtig ist. Dann gibt es noch eine Art zu vergleichen, zu evangelisieren. Es ist einfach durch Vergleichen. Es ist gut, dass wir Christen unser Senf dazu geben. Zu bestimmten Situationen, Alltagssituationen. In Apostelgeschichte 17,17 steht, dass der Paulus, der hat die Synagogen aufgesucht und dass er auf dem Markt, steht da genau, dass er auf dem Markt Leute getroffen hat und er hat einfach mit denen gesprochen. Und wenn ich mich nicht irre, das war in Athen. Der hat mit Leuten auf dem Markt. Und da kann ich mir Paulus vorstellen, der geht auf den Markt, ja, und Markt heißt Markt. Das sind Gemüse, das ist Fleisch, das ist, wird ab und zu mal an einer Ecke Döner. Also diesen Geruch, stellt euch vor, diesen Geruch von Gewürzen und von Gurken und Petersilie, ja. Ah, und Paulus geht da lang und da guckt sich um, da sieht er, sieht er eine Frau an einem Stand und da sieht er, oh, Baklava, lecker, da geht er hin. Da sagt er, haben Sie das selbst gebacken? Ja, was kostet das? Ja, so und so viel. Ja, bitte 200 Gramm. Da ist er, lecker, lecker Baklava. Und schön, dass Sie das machen und so. Und dann kommt ein Gespräch, ich bin Paulus, ich bin Jude, bin da zu Besuch und warum machen Sie eigentlich den Job? Ja, da sagt die Frau, ja, eigentlich ist schon Leidenschaft, aber ich bin mehr oder weniger gezwungen, weil, ja, mein Mann, jeder Denar, der er verdient, der nimmt's, entweder der besauft sich oder der geht schnurstracks nach Ephesus zum Dianas-Tempel. Und der Paulus, oi, arme Frau, wie fühlst du dich, wenn dein Mann zu diesen Prostituierten geht? Diana-Tempel, da haben sie rituelle Prostitution praktiziert. Und viele Männer haben dort ihr Gewinn gebracht. Und diese fiktive Frau aus meiner Geschichte sagt, ach, schlimm, oi, du arme Frau, sagt Paulus. Weißt du, bei uns kommt sowas nicht in Frage, weil wir haben nicht mehrere Götter, wir haben nur einen Gott und er hat einen Sohn und er heißt Jesus Christus. Und weißt du, ich habe eigentlich das Rezept für die Heilung deiner Familie. Und ich glaube, wenn du und dein Mann Jesus kennenlernt, wenn ihr wisst, was der wahre Gott von euch haben will, da könnt ihr diesen Weg verlassen, besonders dein Mann, und wird alles gut. Und so kommt man auf dem Markt ins Gespräch. Leckere Baklava. Und dann hat er Jesus gepredigt. Dann haben die Leute um sich herum gehört, oh, du predigst über eine neue Religion, was wir nicht kennen. Ja, die Griechen, die waren Polytheisten, die haben den ganzen Pantheon an Götter, und diese Götter, die waren teilweise viel schlimmer als die Menschen selbst, die waren so unmoralisch. Und wenn ihr die griechische Mythologie lest, oh, ekelhaft, was die Götter, die sie angebetet haben, getan haben. Schlimmer wie die Menschen, viel schlimmer, weil die hatten auch Superkräfte. Viel schlimmer. Genau. Und dann hat der Paulus diese Leute gewonnen, der hat den Interesse aufgeweckt. Ja. So kleine Gespräche. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte 17, 18. Aber etliche epikurische und stoische Philosophen maßen sich mit ihm und etliche sprachen, was will doch diese Krächze sagen oder dieser Blabla, der erzählt Blabla. Genau. Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Haben die, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie nahmen ihn und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die von dir vorgetragen wird. Vollkommen liberal, tolerante Menschen, Haufen Götzen, angebetet. Aber was ist, wenn wir ihm eine Chance geben? Ein Gott mehr dazu? Vielleicht hat er recht. Genau. Und dann durfte er in diesem riesen Amphitheater predigen. Und der hat dann einfach die ganzen Monumente und Götzentempel angeschaut, und er wurde aufgebraucht in sich, der wütend, dass diese Menschen so viele verschiedene abartige Götzen anbetet. Und es hat ihm auch leid. Und er hat unter anderem auch ein Tempel oder so ein Denkmal gefunden, dem unbekannten Gott. Weil die Griechen haben gesagt, wir haben so viele Götter, aber es mag sein, es gibt irgendeinen Gott, den wir nicht auf der Liste haben. Vielleicht glitzerkleiner Gott, aber doch Gott. Und dann, eines Tages, wird er wütend auf uns. Warum habt ihr mir keinen Anteil gebaut? Also, für jede Möglichkeit bauen wir einen Tempel für diesen. Und falls er kommt, oh, wir haben schon was für dich, wir haben nicht gewusst, wie du heißt. Also, sei nicht wütend auf uns. Keine Blitze vom Himmel. Und dann, Paulus dockt an dieser Situation an und sagt, ihr habt einen unbekannten Gott, aber eben diesen Gott will ich euch verkündigen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in den Tempel von Händen gemacht. Also ihr habt diesen Tempel hier umsonst gemacht. Ihm wird auch nicht von Menschenhänden gedient, als ob er etwas bedürfte, da er ja selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und dann fängt er mehr und mehr in die Tiefe zu gehen. Aber sein Ziel war immer, Jesus und die Auferstehung zu predigen. Und das Gericht. Der hat auch über das Gericht. Ich habe mehrere Mal diese Abschnitte in Apostelgeschichte, die haben über Jesus, Auferstehung und Gericht. Boah, komm heute mit so einer Botschaft. Wenn du in deinen Sünden stirbst, dann wirst du gerichtet werden. Es ist aber wahr. Es ist wahr. Genau. Und dann, genau mit dieser Gerichtssituation, Paulus musste einmal vor dem Felix, der war Statthalter, und der ließ ihn immer wieder aus dem Gefängnis rein und raus, weil der hat es gerne gehört. Der war ein kultivierter Mensch. Bis Paulus über die Auferstehung, über das kommende Gericht gepredigt hat. Und da steht in der Bibel, dass Felix, der Statthalter, Gänsehaut gekriegt hat und hat ihn wieder ins Gefängnis geschmissen. Es reicht. Über Gericht will ich nichts hören. Über Rettung, Jesus, neue Lehre, bisschen Philosophie. Gute Nachricht will ich, aber die schlechte Nachricht will ich nicht haben. Genau. Und genau passiert es mit diesen Griechen. Genau dasselbe. Er verkündigt, kommt progressiv Richtung Jesus, will Jesus verkündigen, seine Auferstehung. Und dann steht es in der Bibel, als sie von Auferstehung hörten, oh Paulus, stopp mal, das ist, hier sind akademische Kreise. Mann, wer glaubt schon an die Auferstehung? Wir sind hier in Areopag, guck mal die ganzen Philosophen hier, Auferstehung. Sorry, aber doch irgendwie höflich, wir werden dir ein anderes Mal zuhören. Also die haben ihn nicht gleich verprügelt, wie in Israel zum Beispiel. Aber was ich interessant finde, einige folgten Paulus und wollten dann noch mehr drüber wissen und wurden Christen. Unter anderem Dionysus, Damaris und andere Frauen und Männer. Also war umsonst seine Dissertation über den Schöpfer dieser Welt und diese war echt cool, was er gepredigt hat. Warum sonst? Nein, einige haben zugehört und wollten mehr wissen und wurden Christen. Es ist nicht umsonst. Wir können uns manchmal abfällig über Intellektuelle äußern, die Christus auf hohen Ebenen vertreten und sich mit irgendwelchen anderen Wissenschaftler anlegen und so philosophisch in der Wand und sagen, oh, das brauchen wir nicht. Wissen wir nicht. Es kann Früchte bringen, auf allen Level das Evangelium zu verkündigen. Es ist nicht umsonst. Und ich meine, jeder von uns verkündigt das Evangelium oder die gute Nachricht durch unseren eigenen Filter, auf unseren Level. Und das ist so wertvoll. Und Gott braucht Leute auf allen Level, in jeder Schicht. Was ich hier auch beobachtet habe, dass Paulus zu den Griechen total anders spricht als zu den Juden. Also, Griechen hatten eine ganze Menge an Götzen, fast wie in unseren Zeiten. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft mehr griechisch geworden ist als religiös, als Juden. Jeder mit seinem Götze, sehr liberal. Juden waren anders. Ein Gott, nicht mehrere, kein Polytheismus. Er ist heilig und die waren sehr traditionstreu, die Juden. Konservativ. Deswegen hat Paulus zu den Juden wie ein Jude geredet und für die Griechen wie ein Grieche. Den Juden predigt Paulus, dass Jesus der Messias ist. Bei denen war nicht dieser Vorwort mit Gott ist der Schöpfer, weil bei Juden war klar, Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und der hat sich durch Moscha offenbart, er hat uns das Gesetz gegeben. Und wäre das nicht genug? Er hat uns noch viel mehr gegeben. Genau. Und dann kam er und hat versucht zu zeigen, dass die Propheten und das Alte Testament, das ganze Gesetz, eigentlich die Erfüllung in Christus hat. Und das ist eigentlich die Methode, wie man Juden auch heute bekehrt. Man zeigt es in Jesaja, die Propheten zeigt, dass Jesus der Messias ist. Mit denen muss man nicht lange diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht, oder wer ist Gott. Die wissen schon. Es ist eine andere Art zu predigen, wie Griechen. Griechen, Götter ohne Ende. Und Griechen war teilweise schon damals Atheisten. Also genau, eine andere Art, das Evangelium weiterzugeben. Den Griechen zerstört Paulus die Götzen mit ganz einfachen Wahrheiten anfangen zu können. Um die Wahrheit geben zu können zu den Griechen, da muss man erstmal die Götzen zerstören. Herr bricht die Macht der Götzen. Wir können vielleicht in unsere Gesellschaft anschauen und wir gucken, was die Götzen sind, müssen wir angreifen, diese Bilder niederreißen und dann Jesus. Du brauchst Jesus. Es ist sehr wichtig. Gideon, wo er seine Arbeit angefangen hat, sehr interessant. Ihr hört erstmal diese Astatea-Tempel oder Säule niedergerissen, weil Gott ihm das gesehen hat. Solange noch die Götzen sehr mächtig da sind, dann ist Evangelisierung mühsam. Griechen, für die Juden wie ein Jude, für die Griechen wie ein Grieche. Es ist sehr wichtig zu unterscheiden, wenn wir unser Zeugnis weitergeben, habe ich ein Grieche oder habe ich ein Jude? Habe ich schon einer, der als Kind in der Gemeinde oder in der Kirche gegangen ist? Vielleicht hat er was gelernt, aber nicht das Wahre wirklich, hundertprozentig. Oder wir haben einen, der leugnet alles. Wie gehen wir mit denen um? Und Paulus zeigt uns, wie wir das machen. Wie reagieren Menschen auf das Evangelium? Annehmen oder ablehnen? Oder die Leute waren noch nicht so weit. Es gibt auch die dritte Möglichkeit. Viele von euch haben sich nicht beim ersten Mal bekehrt. Oder für manche von euch haben Leute jahrelang gebetet und gehofft und geweint. Nicht das erste Mal. Vielleicht ist für manche Leute ist vielleicht nicht die Zeit. Aber nicht aufgeben. In Antiochia gab es welche, die das Evangelium annahmen, aber es gab auch welche, die so verbittert, ablehnend waren, dass Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt haben. Das war da kamen die Juden, wo sie gesehen haben, dass Paulus in deren Synagogen immer mehr Christen, immer mehr Juden für Christus gewinnt. Die waren so böse und die haben so eine Art Verschwörung gegen Paulus geschürt. Und da haben sie einen Riesenaufstand gemacht. Und das war so schwer und der Paulus war so bekämpft und so angegriffen, dass er mal gesagt hat, ich schüttel mir den Staub von meinen Füßen gegen euch. So eine Art, ich habe es genug, das war's, ich schließe erstmal das Thema ab. Kann es sein, dass wir auch solche Menschen begegnen, wo du siehst, es hat keinen Wert. Oder es ist noch nicht die Zeit. Weil, wie wir mit Sicherheit wissen, Paulus kam wieder nach Antiochien. Der hat nicht gesagt, okay, ich habe satt. Später kam er wieder. Aber da war die Zeit, wo er den Staub abgeschüttelt hat. Oft waren, was ich so toll finde, ist Zeichen und Wunder, wenn man durch die Verkündigung des Wortes auch Zeichen und Wunder passieren. Apostelgeschichte 14,8. Und zu Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, lahm von Geburt, der niemals hatte gehen können. Der hörte Paulus reden und als er diese ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, ihm könnte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Liakonisch. Die Götter sind Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Der Gelähmte, der hat das Evangelium verstanden. Alle anderen um sich herum haben total was Falsches verstanden. Weil wir meinen auch Zeichen und Wunder. Ja, dann werden die Leute kommen. Aber was verstehen die Leute unter Zeichen und Wunder? Und was ich so gefährlich finde bei Zeichen und Wunder, also ich will und ich bete das Zeichen. Und das ist toll, das wollen wir. Aber was so eine Nebensache von Zeichen und Wunder sein könnte, und dass sie zum Beispiel Barnabas Jupiter und Paulus als Merkur, er dachte, das sind Götter, und die haben den Priester Jupiters bestellt und die brachten Ochsen und Kränze an die Tore und wollten samt dem Volke opfern. Also die wollten die zwei Leute anbeten. Haben gesagt, Götter sind unter uns. Oh, die haben sie vergöttert. Und es gibt auch Wunderheiler heutzutage, die richtig fast angebetet werden. Oh, nur wenn du zu dem gehst. Und nur wenn er spricht und Gottes Stimme, ja, wie Herodes. Gottes Stimme, ja. Wenn er das macht, dann besser. Warum kann man einfach nicht sagen, Jesus kann dich überall heilen. Kann dich ja auch mit einem ganz normalen Bruder neben dir oder Schwester, die beten für dich. Und dann wird Jesus verherrlicht, nicht der Wunderheiler. Ja, nichts gegen Wunderheiler, aber es steckt schon ja, ein bisschen, es ist so ein Nebeneffekt, dass Leute auf Menschen vertrauen und sie vergöttern. Das will es hier. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen heraus unter das Volk, riefen und sprachen, ihr Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Beschaffenheit wie ihr und predigen euch das Evangelium. Also nicht Zeichen und Wunder sind die Hauptsache, sondern das Evangelium. Wenn Zeichen und Wunder als Nebeneffekt oder als Bonus dazu kommen, dann ist gut. Es ist begehrenswert. Und Paulus und Barnabas tun das Richtige. Nicht. Oh, nee. Warum macht er das? Wir sind nicht wichtig. Wir sind keine Götter. Gott, Evangelium, Jesus, das ist die Hauptsache. Bekehre zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Gott ist das Ziel. Gott soll angebetet werden. Gott soll verherrlicht werden. Nicht uns Herr, nicht uns die Ehre, sondern deinem Namen. Deinem Namen. Wie auch immer man das Evangelium predigt, es hat immer einen persönlichen Hauch. Das macht uns authentisch. Es hat einen persönlichen Hauch. Wir stehen oder wir haben in unserem Glaubenleben, wir haben einen Schwerpunkt. Und wir tendieren durch das, was wir praktizieren oder das, was wir am besten beherrschen, wir versuchen, das Evangelium da weiterzugeben. Und das ist sehr gut. Wir müssen diese Stärken von uns entdecken und erkennen und auch praktizieren, also das Evangelium weitergeben. Wir können kreativ das Evangelium weitergeben. Wir können die Medien benutzen, so mal eine nette Nachricht auf Instagram oder in Status, bei WhatsApp irgendeinen schönen Bibelvers. Das ist auch eine Art, das Evangelium weiterzugeben. Wichtig ist, dass wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen. Es gab eine Situation, wo Paulus durch den Heiligen Geist ganz klar verboten worden ist, eine bestimmte Gegend zu evangelisieren. Und stattdessen woanders geschickt, nach Mazedonien zum Beispiel, in eine Vision. Der Heilige Geist kann dir manchmal sagen, bleib dem Menschen ferne, der ist nicht so weit. Oder werf deine Perle nicht. Wichtig ist auch, vom Heiligen Geist sich leiten zu lassen. Wichtig ist, dass Jesus verherrlicht wird und dass er sich für uns Sünder hingegeben hat, damit wir das ewige Leben haben. Einfach, ich wünsche mir, dass jeder von uns gegen Ende des Lebens, wenn man spürt, meine Zeit ist zu Ende, dass wir wie Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Und er hat auch etwas von einer Siegerkrone oder Siegenkranz gesprochen. Und wir dürfen ab und zu mal auch die Früchte sehen. Das ist auch ein Riesenbonus, wenn wir das Evangelium, die gute Nachricht weitergeben und wir sehen auch, dass es sich was getan hat. Vielleicht dauert es eine Weile, aber wenn die sehen, dass sich was tut, das ist ein Bonus, das ist so unbezahlbar. Manches werden wir auch nicht in unsere Lebzeiten erfahren, vielleicht. Kann auch sein, aber who cares? Gott verändert die Welt und der ruft die Menschen durch dein Tun, durch dein Handel, durch deine Art zu reden. Und es ist so wichtig, auch, ja, wir leben das Evangelium, dass wir so nett und zuvorkommend sind und wir tun auch Gutes, ja. Aber das ist so, dass dieses gelebte Evangelium, aber wenn die Leute es nicht hören, weil Glauben kommt durch Hören. Ich habe mich bei einer Firma, keine Ahnung, 6 Jahren ganz nett verhalten, aber ich habe nicht viel gesagt. Ja. Die haben gesehen, dass ich anders bin. Es gibt auch Atheisten, die ganz nett sind. Manchmal netter sogar, weil sie eine gute Erziehung hatten und liebevolle Väter und Mütter, denen hat nichts gefehlt. Die starten solche Aktionen wie Sea-Watch, Rettung und so. Genau. Die sind total nett. Ich hab keinen einzigen Mensch vom Sterben gerettet. Aber es gibt welche, die glauben nicht mal an Gott und tun so viel. Aber in all diesen Aktionen steht nur Humanismus. Es steht nichts über Jesus. Es steht nichts vom das Reich predigen. Und deswegen ist es so wichtig, wie wir können, wann wir können, wie der Heilige Geist uns leitet oder wenn er uns okay oder nicht okay sagt, einfach etwas Kleines zu sagen, einfach weiter zu sagen. Und dieser Siegenskranz, von dem Paulus spricht, es ist nicht so, dass nur einer oder zwei kriegt, sondern jeder von uns. Das ist so ein Lauf, wo jeder gewinnen kann und diesen Lauf als Sieger vollenden. Und ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir an diesem Tag, am Tag des Messias, am Tag des Herrn, mit unseren Siegengrenze stehen und wir blicken zurück und die ganze Mühe und vielleicht den Sport, den ich ab und zu mal geerntet habe als Christ, das war wert. Das ist unbezahlbar. Amen.